Psalm 119, die Verse 65 bis 72 als Schriftlesung. Bitte erhebt euch vor Gottes Wort. Du tust Gutes an deinem Knecht, o Herr, nach deinem Wort. Lehre mich rechte Einsicht und Erkenntnis, denn ich habe deinen Geboten geglaubt. Ehe ich gedemütigt wurde, irrte ich, nun aber befolge ich dein Wort. Du bist gut und tust Gutes, lehre mich deine Anweisungen. Die Hochmütigen haben Lügen gegen mich erdichtet, ich aber befolge von ganzem Herzen deine Befehle. Ihr Herz ist stumpf wie von Fett, doch ich habe meine Wonne an deinem Gesetz. Es ist gut für mich, dass ich gedemütigt wurde, damit ich deine Anweisungen lerne. Das Gesetz, das aus deinem Munde kommt, ist besser für mich als 1000 Gold- und Silberstücke. Amen. Liebe Gemeinde, diese Strophe fängt ja gut an. Von ihren 8 Versen fangen im Hebräischen 5 mit gut an. Und das Besondere an dieser Sprache ist, das Wort am Anfang dominiert den ganzen Satz. Das heißt, es beherrscht den ganzen Satz. Das Gute beherrscht diese ganze Strophe. Ja, gut, wenn wir das wissen, denn unser Leben kommt hier in dieser Strophe eben auch vor. Und Gottes Gut oder Gottes Güte soll unser Leben dominieren, in unserem Leben vorherrschen, es überwiegen. Und schauen wir. Also Vers 65, du tust Gutes an deinem Knecht, o Herr, nach deinem Wort. Also Gott kann alles tun und tut auch alles, was gerecht, rein und gut ist. Er hat Himmel und Erde geschaffen und zwar sehr gut. Die Erde ist mit dem Abfall des Menschen von Gott buchstäblich auch in Mitleidenschaft geraten, aber sie ist immer noch gut, wie wir alle bezeugen können, gut und schön. Er hat auch den Menschen gut geschaffen, aber seit dem Sündenfall ist nur noch wenig davon zu sehen. Also da sagt er in Walsertaler, die Menschen sind generell schlechter geworden. Und ein Rankler sagte, alles dreht sich nur ums Geld, darum bin ich Banker geworden. Schlau. Wenn man die Welt so ansieht, könnte man bezweifeln, dass Gott gut ist. Wenn man Gottes Wort ansieht, nicht. Gott hält die Natur am Laufen und schenkt erfreulichen Wohlstand und Frieden. Also da können jedenfalls wir hier nicht klagen. Aber da, all das ist seine allgemeine Güte. Die wird aufgrund seiner Gerechtigkeit und Reinheit ein Ende haben. Aber hier steht eben klipp und klar, dass Gott denen, die ihm dienen, Gutes tut, und zwar gemäß seinem Wort. Und das ist jetzt eine spezielle Güte für spezielle Leute. Das erste Wort im Satz ist Gutes, das letzte ist Wort. Wobei dieses Wort im Hebräischen nicht nur Wort ist, sondern auch Tat und Sache heißt. Ja, und besonders Gottes Wort ist Tatsache. Er tut, was er sagt. Und dass Gott etwas tut gemäß seinem Wort und das Wort auch gibt, ja, das ist unser Gewinn. Wenn wir in die Bibel schauen, finden wir da aber auch sehr bedrohliche Worte. Gott droht Konsequenzen, Gericht, Strafen, ja sogar die Hölle an für, naja, schauen wir. Wenn wir das Alte Testament anschauen, dann hat es ein ungehorsames Volk sehr oft gerichtet. Die Propheten warnten zuvor, riefen zur Umkehr, die Leute ignorierten sie, kehrten nicht um und das Gericht kam. Ja, sagt man, das war halt im Alten Testament so. Heute ist Gott viel lieber und er tut nichts. Das sind die Worte, die auch eine Frau mir entgegengerufen hat, als ich auf dem Waldweg joggte. Da rief sie, er ist lieb, er tut nichts, als ihr Kläffer auf mich zugestürmt ist. Ich habe sie dann gefragt, ob der Kläffer das auch weiß. Und da hat sie nur gelacht. Ja, er ist lieb und er tut was. Jedenfalls Gott. Gott ist gerecht und gut, damals wie heute. Und das Gericht beginnt bei Gottes Haus. Wenn aber zuerst bei uns, wie wird das Ende derer sein, die sich weigern, dem Evangelium Gottes zu gehorchen oder zu glauben? Das sehen wir im Alten Testament, aber diese Aussage, die steht eben im Neuen Testament, in 1. Petrus 4,17 und meint die Christen. Ja, warum richtet Gott Christen, wenn er doch seinen einzig guten Sohn an ihrer Stelle gerichtet hat? Dass er seinen Sohn gerichtet hat, das ist ja das Evangelium, die gute Nachricht, von der Petrus da schreibt. Und die Antwort ist die, wenn der einzig gute Gottessohn nicht das Leben bestimmt, dann bestimmt die Sünde das Leben. Wenn es er nicht tut, dann tut's die Sünde. Und trotzig freibehaltene Sünde zieht unweigerlich Gottes Strafe oder Gericht nach sich. Also da zieht man sich das an, da zieht man sie an. Und Gott lästern, entehren oder morden, das heißt andere runtermachen, stehlen, betrügen, lügen, das kann selbst besten Christen passieren. Sie wollen es zwar nicht, sie bereuen es. Aber wenn es zu ihrem Lebensprogramm wird, nötigt das eben den himmlischen Vater, sie zu strafen. Wer nicht hören will, muss fühlen, sagt ein Sprichwort. Natürlich liebt Gott nicht die Strafen. Er liebt es nicht zu strafen. Er wäre lieber froh über seine Kinder. Er wäre lieber glücklich mit seinen Kindern. Nicht, dass er sie strafen will. Es ist wie bei unseren Kindern, ihnen alles durchgehen lassen, tut ihnen nicht gut. Sie werden verzogen statt erzogen. Und der Psalmist hier sagt, ehe ich gedemütigt wurde, irrte ich. Nun aber folge ich deinem Wort. Du bist gut und tust gut. Es lehre mich deine Anweisungen. Also so, der menscheneigene Hochmut ist irre. Und geht ihr. Gott musste den Psalmisten offensichtlich auf die harte Tour zurechtbringen, damit er es lernt. Also grundsätzlich kommt dieses Demütigen 428 Mal im Alten Testament vor. Das ist nicht gerade wenig. Offenbar ist es aber durchaus nötig. Zweimal kommt das Demütigen in dieser Strophe vor und in der nächsten kommt es wieder vor. Und zweimal kommt es in Jesaja 53 vor, Vers 4 und Vers 7. Da steht, fürwahr, er hat unsere Krankheit getragen und unsere Schmerzen auf sich geladen. Wir aber hielten ihn für bestraft, von Gott geschlagen und gedemütigt. Er wurde misshandelt. Aber er demütigte sich und tat seinen Mund nicht auf wie ein Lamm, das zur Schlachtbank geführt wird. Da ist der Herr Jesus Christus gemeint. Er demütigte sich unter Gottes Wort, bis hin zum qualvollen Leiden am Kreuz. Und er tat das für die Seinen, um sie mit Gott zu versöhnen. Und wenn er das tat, ja, dann steht es den Christen eben nicht an, hochmütig Gottes Wort und ihn zu ignorieren oder sogar zu verachten. Ja gut, dass Jesus für mich gestorben ist, damit ich nicht in Gottes Gericht komme. Ja, das ist gut, aber nur die halbe Wahrheit. Jesus Christus ist auch für mich auferstanden, um mein Herr, mein Lehrer, mein Priester zu sein. Als Herr regiert er mich und nicht die Sünde. Als Lehrer sagt er mir, wie ich leben soll. Als Priester tritt er für mich ein, wenn ich in Sünde falle. Gut, das ist nötig. Ja, dass er für mich gestorben ist, ist gut. Und die Güte, die ich nötigst brauche. Denn die gute Nachricht ist eben nicht nur ein gutes Wort, sondern die gute Tat oder die guten Taten. Gottes einziger Sohn, der alles Gute für mich tat, tut und tun wird. Das ist das Evangelium. Gottes einzig guter Sohn, der alles Gute für mich tat, tut und tun wird. Du tust Gutes an deinem Knecht oder an deiner Magd, Herr, nach deinem Wort. Darauf dürfen wir bauen. Vers 72 sagt, das Gesetz, das aus deinem Mund kommt, ist besser für mich als tausende Gold- und Silberstücke. Also Gesetz, das hier steht, das ist das Wort Torah, Hebräisch. Und man kann das Wort auch als Weisung übersetzen. Und Weisung klingt irgendwie angenehmer. Doch wenn Gott Anweisungen gibt, ist das nicht nur dahergeredet. Da muss man sich nicht überlegen, ob man, ja, soll ich oder soll ich nicht, oder ich kann auch anders und so weiter. Das ist zu tun, folge ihr. Ist etwa vergleichbar mit einer Weisung oder einer Wegweisung in der üblen Schlucht. Da ist der Steg. Da muss man hinaufgehen, wenn's rechts hinuntergeht in die Schlucht. Da sind Hilfen. Da muss man sich nicht überlegen, ja, ich hab's getan und wegen zum Fotografieren auch rechts am Felsen ein Stückchen da hinaufzugehen. Und ich habe gezittert und ich bin nicht weit gekommen. Man muss sich bei Gottes Anweisungen oder Wegweisungen oder Weisungen nicht überlegen. Ja, naja, okay, ist ja egal. Die Weisung des Herrn ist besser für mich und ist besser für andere. Und wir haben es im Vater Unser gehört, oder der Herr Jesus sagt nach dem Vater Unser von seinem Reich. Und man kann Gott nicht und dem Mammon zugleich dienen. Entweder dient man dem einen oder dem anderen. Wir sollen das Herz nicht hier, das sagt der Herr Jesus auch, auf irdische Schätze richten. Wir sollen uns Schätze im Himmel sammeln. Das ist es, was Gott tatsächlich sagt. Ja, die Weisung des Herrn ist für mich besser als tausende Gold- und Silberstücke. Können wir das für uns bestätigen? Nächste Strophe, die Verse 73 bis 80. Deine Hände haben mich gemacht und bereitet. Gib mir Einsicht, damit ich deine Gebote lerne. Die dich fürchten, werden mich sehen und sich freuen, denn ich hoffe auf dein Wort. Herr, ich weiß, dass deine Bestimmungen gerecht sind und du mich in Treue gedemütigt hast. Lass doch deine Gnade mein Trost sein, nach deinem Wort an deinem Knecht. Lass mir deine Barmherzigkeit widerfahren, dass ich lebe. Denn dein Gesetz ist meine Freude. Lass die Hochmütigen zu Schanden werden, weil sie mir mit Lügen Unrecht getan haben. Ich aber sinne über deine Befehle nach. Lass die sich mir zuwenden, die dich fürchten und deine Zeugnisse erkennen. Mein Herz soll sich redlich an deine Anweisungen halten, damit ich nicht zu Schanden werde. Also diese Strophe bestätigt noch einmal die vorige. Deine Hände haben mich gemacht, nicht der Storch hat mich gebracht. Nein, Gott hat unsere Ur-Ur-Ur- und so weiter Eltern mit seinen Händen gemacht und ihnen seinen Geist eingehaucht. Gottes Geist oder Gottes Gene haben sie dann weitgehend verloren. Aber Gott in seiner Güte macht aus den Menschen wieder viele zu seinen Kindern, mit seinem Geist und Wort. Und Gottes Genen, das heißt den Erbfaktoren, werden an seinen Kindern sichtbar. Und das sagt uns das Alte Testament und das sagt uns das Neue Testament, Ezekiel 36. Ich will reines Wasser auf euch sprengen, damit ihr rein werdet und euch von all euren Götzen reinigen. Ich will euch ein neues Herz geben und einen neuen Geist in euch legen. Ich werde meinen Geist in euch geben und solche Leute aus euch machen, die nach meinen Geboten leben und meine Rechte halten und danach tun. Neues Testament, Epheser 2,10. Wir sind sein Werk, geschaffen in Jesus Christus zu guten Werken, die Gott schon vorbereitet hat, damit wir darin leben. Ja, Gott zeigt seine Kinder durch seinen Heiligen Geist und durch sein Wort. Er lehrt und erzieht sie gut nach seinen Geboten und Ordnungen. Das weiß der Psalmist. Und er will demütig tun, was sein Schöpfer, sein Vater und sein Heiland gebieten. Er sieht allerdings, dass manche hochmütig das nicht tun. Und er sieht auch, dass sein altes Ego, sein altes Herz das auch nicht tun will. Er will aber lernen, Gottes Gebote, Weisung, Wort, Gesetz, Befehle zu tun. Warum? Erstens wegen Gottes Autorität, zweitens, weil sie gut sind, drittens, weil sie heilsam für ihn selbst und seine Familie und so weiter sind. Darum. Und er schließt diese Strophe mit: Mein Herz soll sich redlich an deine Anweisungen halten, damit ich nicht zu Schanden werde. Er ermahnt sich selbst, redlich zu tun, was Gott sagt, um Gott keine Schande zu bereiten und selbst nicht kaputt zu gehen. Das Leben birgt viele Gefahren. Die größte aber ist es, wenn die Beziehung zu Gott misslingt. Das sagte der Kulturhistoriker und Psychiater Erwin Pringle. Der Psalmist ist sich der Gefahren bewusst, wie die nächste Strophe zeigt. Die Verse 81 bis 88. Meine Seele verlangt nach deiner Hilfe. Ich hoffe auf dein Wort. Meine Augen verlangen nach deinem Wort und fragen, wann wirst du mich trösten? Bin ich auch geworden wie ein Schlauch im Rauch, so habe ich doch deine Anweisungen nicht vergessen. Wie viele Tage bleiben noch deinem Knecht? Wann willst du an meinen Verfolgern das Rechtsurteil vollziehen? Die Frechen haben mir Gruben gegraben, sie, die sich nicht nach deinem Gesetz richten. Alle deine Gebote sind Wahrheit, sie aber verfolgen mich mit Lügen. Hilf mir! Sie hätten mich fast verdient auf Erden, ich aber verlasse deine Befehle nicht. Belebe mich nach deiner Gnade, so will ich das Zeugnis deines Mundes bewahren. Ja, die, meine Seele verlangt nach deiner Hilfe, sagte, aber die Seele verlangt eigentlich vieles, also Anerkennung, Liebe, Macht, neue Frauen, neue Männer, mehr Wohlstand, Glück und so weiter und so weiter. Das ist die Seele. Beim Psalmisten verlangt die Seele aber und die Augen nach Gottes Wort und Hilfe. Und für Hilfe steht hier tatsächlich der Name Jesus. Und der ist nicht nur Gottes Wort, der ist auch der, den meine Seele braucht. Der ist er. Ohne ihn bin ich als Mensch entartet und seelisch, psychisch krank. In einer Reportage über den heiligen Berg Athos in Griechenland führte der Abt das Kamerateam in seine Bibliothek, wo einige der ältesten Handschriften des Neuen Testaments standen. Und er sagt dann lächelnd zum Kamerateam, das hier ist meine Psychiatrie, hier wird meine Seele geheilt. Ich komme zum Schluss. Gott hat alles gut gemacht. Er tut nur Gutes. Und er tut es speziell seinen Kindern. Seine Hand hat mich gemacht, nicht der Storch hat mich gebracht. Gott gibt seinen Heiligen Geist und sein heiliges Wort, damit ich wieder zu seinem Ebenbild werde, damit ich ihm gleiche. Dazu gibt es auch die vielen Anweisungen. Der Jesus hat sein gutes Leben für mich gelebt und ist für meine Sünden gerichtet worden. Er ist nun mein Herr, mein Lehrer, mein Priester. Durch ihn kommt Gottes spezielle Güte speziell auf mich, auf alle, die ihm folgen wollen. Also und das Folgen, das bitte auf Vorarlbergerisch verstehen. Gehorchen. Auf all die kommt Gottes spezielle Güte. Und der Psalmist will das auch. Und das braucht er auch. Und das brauchen wir auch. Amen. Amen.